ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Über Georgien, ein wunderschönes Land, eine spannende Hauptstadt Tiflis. Über Georgien hat man in den vergangenen Monaten in den Nachrichten nicht so viel Gutes gehört. Es tobt ein Machtkampf zwischen pro-russischen und demokratischen, pro-europäischen Kräften. Auch darüber werden wir gleich kurz zumindest sprechen, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Aber eigentlich wollen wir natürlich etwas vom schönen Georgien vorstellen und wir besuchen das Stalin-Museum mit gemischten Gefühlen. Das Ganze ist natürlich nur möglich, weil Tatjana Montig für uns in Georgien unterwegs war. Hallo Tatjana.
Hallo aus Tiflis, lieber Udo. Tatsächlich habe ich für euch heute etwas ganz Neues und Spannendes vorbereitet und ich freue mich darauf.
Ja, ich freue mich auch, Tatjana. Du bist in Georgien unterwegs, weil du dort in Tiflis lebst. Du warst schon einige Male hier bei uns zu Gast. Inzwischen Hamburg und Haiti. Erzähle trotzdem kurz ein bisschen was zu und von dir.
Ich komme aus Belarus, bin freiberufliche Journalistin, habe in Wien studiert, dann in Berlin, Kiew und St. Petersburg gelebt, von dort berichtet. Ich habe natürlich auch aus meiner Heimat Belarus berichtet, das war aber schon vor einigen Jahren. Und ich kam vor 14 Jahren nach Georgien in den Südkaukasus und daran habe ich mein Herz verloren.
Das werden wir gleich noch ein bisschen hören, auch in den Geschichten, die du uns erzählst. Ich habe ja eben die politische Situation in Georgien angesprochen. Wie siehst du es im Moment in Tiflis? Wie sieht es da aus?
Viele Wähler sind überzeugt, dass diese letzten Wahlen mächtig manipuliert oder vielleicht sogar gefälscht wurden. Davon zeugen auch die unabhängigen Wahlbeobachterberichte. Die Opposition möchte alle Fälle von Wahlverletzungen vor Gericht klären lassen. Es gibt hin und wieder Demonstrationen und gestern wurden große Demonstrationen jeden Tag ausgerufen. Bloß scheint es mir, dass die Opposition unentschlossen reagiert und dass sie das, die Proteststimmen nicht konsolidieren kann. Daher ist das in Tiflis, kannst du dir vorstellen, ein bisschen ruhiger als erwartet.
Ja, trotzdem grundsätzlich eine unruhige politische Situation. Tatjana, kann man jetzt nach Georgien reisen? Kannst du es empfehlen?
Ich sehe derzeit kein Problem dafür. Sieht überhaupt nicht danach aus, dass die Lage in Georgien irgendwie gefährlicher geworden ist. Das kann ich nicht bestätigen.
Georgien ist ein Land, in dem viele unterschiedliche Nationalitäten leben. Derzeit auch viele Russen, die vor Putin geflüchtet sind. Und immer auch noch Deutsche. Wie bist du an die gekommen, wenn ich das mal so sagen darf?
Weißt du, als ich hierher gekommen bin, habe ich mich gewundert, wie viele verschiedene Nationalitäten in Georgien, in diesem kleinen Land, das so groß ist wie Bayern, seit Jahrhunderten zusammengelebt haben. Und da habe ich meine Recherche angefangen. Und ich habe für euch, glaube ich, schon berichtet über die Aserbaidschaner und Armenier und auch über die russischen Duchoboren. Weißt du noch?
Natürlich weiß ich das noch, klar.
Und dann habe ich erfahren, dass es eine estnische Gemeinde gab und eine polnische, die recht groß waren. Und es gab auch Assyrer und Jesiden. Und die Deutschen gehörten auch dazu. Und stell dir vor, das ist eine ganz tolle Sache, die man erkunden kann. Eigentlich endlos. Und das habe ich gemacht.
Das erkunden wir gleich ja noch mit dir ein bisschen weiter. Tja, deutsche Geschichte in Georgien, ist das so ein bisschen was, ich sag mal, rückwärtsgewandtes oder gibt es da auch zeitgemäßes Modernes?
Das deutsche Geschäftsleben und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit sind in Georgien aktiv, genauso das Goethe-Institut. Dementsprechend haben sich hier so einige Deutsche niedergelassen, Geschäftsleute, Experten, Berater. Und wie das deutsche Leben in der Zukunft im Südkaukasus aussehen wird, das wird wohl schwer von der Politik der Regierung abhängen.
Dann jetzt mit Tatjana Montig in den Südkaukasus auf den Spuren deutscher Geschichte.
Deutsche Lieder im Herzen Georgiens? Unmöglich? Keineswegs. In Bolnissi, einer kleinen Stadt im Südkaukasus, wird ein Stück deutscher Geschichte lebendig gehalten. Hier, wo einst schwäbische Kolonisten ihre neue Heimat fanden, singen georgische Kinder heute deutsche Lieder. Eine überraschende Verbindung zwischen Ost und West, die über 200 Jahre alt ist. So alt ist das deutsche Kulturerbe im Südkaukasus, erzählt Dokumentarfilmemacher Stefan Tolz, der seit vielen Jahren in Georgien lebt.
Da gab es natürlich Deutsche, die man bei uns auch kennt, wie die Wolgadeutschen zum Beispiel oder die Deutschen, die am Schwarzen Meer gesiedelt haben. Es gab aber auch Deutsche, die nach Georgien gekommen sind und vor allen Dingen hier Wein angebaut haben. Und es waren vor allen Dingen Württemberger Schwaben, Protestanten, die sich hier angesiedelt haben und die dann protestantische Kirchen aufgebaut haben und richtig deutsche Dörfer mit deutschen Gärten, deutsche Fachwerkhäuser aufgebaut haben und die dann auch deutsche Namen hatten.
Der Zarenhof suchte nach loyalen Untertanen für seine neu erworbenen Gebiete im Südkaukasus. Die Schwaben aus Württemberg, von Not gepeinigt, suchten ihr Glück am Rande des Russischen Reiches. Der Zar lockte sie mit großzügigen Versprechen: freie Religionsausübung, Steuerbefreiung und keine Einberufung zum Militär. So entstanden östlich von Tiflis blühende deutsche Dörfer wie Elisabeththal und Katharinenfeld. Bis zum 20. Jahrhundert verstreuten sich diese grünen Oasen der Schwaben über den gesamten Südkaukasus. Ihre Zahl wuchs auf beeindruckende 25 an.
Schmied mit D. Geboren 23. Juni 1884.
Wer durch Assoreti, ehemals Elisabeththal, schlendert, entdeckt eine faszinierende Geschichte. Die gut erhaltenen Fachwerkhäuser und der alte Friedhof zeugen von einer schwäbischen Siedlung. Die Grabsteine erzählen von einem harten Leben und einem tiefen Glauben der Kolonisten. Interessant ist, dass einige von ihnen den Südkaukasus als Zwischenstation auf ihrem Weg nach Jerusalem betrachteten, erzählt Professor Oliver Reisner von der Ilya-Universität in Tiflis. Ein Stück Deutschland mitten im Kaukasus.
Der ersten Generation der Tod, der zweiten Generation die Not und der dritten Generation dann der Wohlstand. Also drei Generationen, wenn wir rechnen, eine Generation 20 bis 25 Jahre, 1818 angekommen. Als sie dann endgültig diesen Gedanken, nach Jerusalem zu gehen und aufgegeben haben, dann haben sie angefangen, schaffe, schaffe, Häusle baue. Und diese ganzen sind eben alle aus dieser Zeit quasi. Nicht diese Erdhütten, in denen sie zu Anfang gelebt haben, sondern eben dann schon richtig zweistöckig. Zu Anfang waren es einstöckige Häuser. Aber das hier, die jetzt, die zwei von den fünf restaurierten Häusern, die sind eben schon, zeigen, dass da Wohlstand war.
Man stelle sich bloß vor, Georgien, 19. Jahrhundert. Deutsche Siedler bauen hier Wein an, der später die gesamte russische Armee beliefert. Ihre Dörfer sind Musterbeispiele für Fleiß und Gemeinschaftssinn. In Kellereien, die heute noch stehen, reifte der Wein. Ein Zusammenspiel deutscher Tradition und georgischer Sonne. Ein Besuch im Hausmuseum von Emanuel Walker in Bolnissi lässt diese Geschichte lebendig werden. An der Originaleinrichtung und den vielen historischen Fotos lässt sich verfolgen, wie deutsche Bauern in Georgien lebten und arbeiteten. Bei der Weinprobe verkosten wir Riesling Grkazeteli, einen georgischen Wein mit dem deutschen Akzent. Der Winzer Guram Avkopashvili erklärt:
Die deutschen Siedler mochten zwar die schöne Farbe des georgischen Weines, aber nicht dessen Geschmack, der ihnen zu kräftig war. Deshalb haben sie ihren Wein nicht in den Tonkrügen, Quere genannt, sondern in den Eichenfässern gemacht. Dafür haben sie genauso wie bei der georgischen Weinherstellung die Traubenschalen im Eichenfass mitvergoren. So erhielten sie einen bernsteinfarbenen Wein mit einem milderen Geschmack, gemacht nach der schwäbischen Technologie, dennoch mit dem georgischen Akzent. Prost, meine Freunde!
Die deutsche Kirche in Assoreti ist ein Symbol für eine verlorene Welt. Professor Oliver Reisner, der Vorsitzende des Vereins für den Erhalt des deutschen Kulturerbes im Südkaukasus, hat dazu beigetragen, dass diese Kirche wieder zum Leben erweckt wurde. Nun hat dieses Gotteshaus ein neues Dach erhalten. Doch die Geschichte der deutschen Siedler ist auch eine Geschichte von Vertreibung und Neuanfang. Mit Hitlers Angriff auf die Sowjetunion begann für sie eine Tragödie, die bis heute nachwirkt. 1941 ging das friedliche Leben der deutschen Siedler zu Ende. Sie wurden über Nacht zu Verbündeten des Feindes erklärt und im Oktober 1941 nach Kasachstan oder nach Sibirien deportiert. In die leeren deutschen Dörfer kamen aus dem nordgeorgischen Hochgebirge andere Familien. Die Sowjetregierung wollte damals alle Bergbewohner unter eine strenge staatliche Kontrolle bringen, was in der Ebene leichter war.
Die haben dann eben die gefüllten Keller gefunden, wo dann alles schon eingemacht war für den langen Winter, um dann sich zu versorgen im Winter, Vorratshaltung. Und das mussten sie ja alles zurücklassen, nicht? Und dann hat mir dann eine Anwohnerin hier unten in Astoreti gesagt, eben, ja, meine Mutter hat dann mir erzählt, dass sie sich vorgekommen seien wie im Paradies, nicht? Man muss sich ja vorstellen, es war nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkrieges und das war schon eine schwere Zeit mit vielen Entbehrungen und da kommen sie dann und finden im Keller so viel Essensvorräte.
Nur diejenigen deutschen Frauen, die mit Georgiern verheiratet waren, durften bleiben. Und diese hatten in Tiflis der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ihre Kindergärten eingerichtet. Dort lasen die georgischen Kinder die deutschen Bücher und sie lernten deutsche Lieder und Weihnachtstraditionen.
Kleine Blume, kleine Blätter.
In seinem Film Das georgische Gastmahl von 1992 hat der Filmemacher Stefan Tolz über diese deutschen Frauen erzählt. Eine von ihnen, Lena, war die letzte Schwäbin aus dem Dorf Rosenfeld, heute Sartichala. Mit großem Stolz erzählte Lena von den Glocken ihrer Dorfkirche. Wann immer diese Glocken geläutet hätten, kamen alle Dorfbewohner von ihren Feldern ins Dorf zurück, sagt Stefan Tolz.
Und dann, als man die Deutschen versteppt hat und als sie dann wieder kamen in den 70er Jahren, war natürlich keine Kirche mehr da und es gab auch überhaupt nicht mehr dieses deutsche Dorfleben, was es eigentlich bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts ganz aktiv gegeben hat. In meinem Film habe ich einfach auch gezeigt, wie die Lena singt. Also das heißt, es gibt in dem Film einfach noch schöne schwäbische Volkslieder und auch Gedichte, die eben einfach noch richtig dieses alte schwäbische Liedgut aufspüren.
Die Kinder, die weinten.
Aus der Verbannung kamen in ihre Siedlungen nicht alle Deutschen zurück. Ihre Häuser wurden bereits von Georgiern bewohnt. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion übersiedelten die wenigen Rückkehrer nach Deutschland. Somit gibt es heute in Georgien keine Nachkommen der deutschen Siedler mehr. Nicht nur die ländlichen Gegenden haben die Deutschen geprägt. Auch die Hauptstadt Tiflis trägt teilweise Züge der deutschen Geschichte. Einige Bezirke von Tiflis sind einmal deutsche Dörfer gewesen. Neu-Tiflis und Alexandersdorf. Heute sind es die städtischen Bezirke Kukija und Dedube. Am Ahmašenibeli-Prospekt treffe ich Nistan Tatarashvili, Architektin und Kunsthistorikerin. Nistan führt Touristen auf den Spuren der deutschen Siedler im Südkaukasus. Besonders interessant ist dabei das ehemalige Viertel Neu-Tiflis, wo der europäische Charakter der Stadt besonders gut zur Geltung kommt.
Wir stehen gerade am Kote Marjanischwili-Platz, der sich früher in einem deutschen Dorf befand, dem Zentrum von Neu-Tiflis. Früher hieß er Kirchenplatz. Hier stand einmal die evangelische St. Paul-Kirche. Es war ein Projekt des deutschen Architekten Otto Jakobsen, ausgeführt vom anderen deutschen Architekten Leopold Bielfeld im Jahr 1897. Leider ist heute vom alten Neu-Tiflis nicht viel erhalten, denn dieser Bezirk wurde später eingemeindet und er lag somit den Urbanisierungsprozessen jener Zeit.
In Neu-Tiflis siedelten sich Fach- und Geschäftsleute aus Deutschland sowie die Deutschen aus Russland und dem Baltikum an.
In Neu-Tiflis gab es deutsche Schneidermeister, Uhrmacher, Buchbinder, Schuster und so weiter. Sie stellten in der Regel junge Georgier als Lehrlinge ein, sodass sich diese Berufe in Georgien schnell verbreiteten. Durch die Deutschen kam es im Charakter verschiedener Gewerbe zu einem deutlichen Wandel. Die asiatischen Einflüsse nahmen merklich ab, während die europäischen Einflüsse zunahmen. Es gab in Neu-Tiflis die erste städtische Bierbrauerei, die von den Deutschen eröffnet wurde. Bis dahin haben die Georgier Bier nur im Gebirge gebraut.
Es gab in Neu-Tiflis auch deutsche Bäckereien, Apotheken, Klaviergeschäfte und Hotels. Ein Zweig der Familie Siemens, die für die Elektrifizierung des Landes und für den Aufbau der Telegrafenleitungen sorgte, lebte ebenfalls hier. Der deutsche Publizist Arthur Leist, Autor vieler Werke über den Kaukasus, brachte in Tiflis seine Zeitung heraus, Kaukasische Post. Es gab in Tiflis eine deutsche Schule, die auch für die georgischen Kinder zugänglich war und die viele junge Georgier prägte. Später gingen einige dieser Schüler zum Studium nach Deutschland. Viele berühmte georgische Wissenschaftler und Politiker haben an den deutschen Universitäten studiert.
Es war eben eher dann diese internationale Community der deutschen Ingenieure, Architekten und so weiter, die in Tbilisi gelebt haben. Sie sind einzeln migriert, wie der Rade, Gustav Rade, der Begründer des Kaukasischen Museums und so. Die sind dann aufgrund ihrer fachlichen Spezialisierung gerufen worden, gekommen und so und haben dann eben hier gearbeitet. Und es gab eben in Tbilisi eine richtig wohlständige deutsche Mittelklasse, eben einer der reichsten, auch der ersten Kaufmannsgilde oder Steuergilde.
Die Wechselbeziehung zwischen Deutschland und Georgien hat heute noch Bestand. Ein gutes Beispiel dafür sind Studentenaustauschprogramme. Die georgischen Kinder von Bolnisi, einst Katharinenfeld, singen die europäische Hymne. Sie hoffen auf eine europäische Zukunft für ihre Heimat.
Tja, die europäische Zukunft. Wie halten es denn die Menschen in Georgien, in der Hauptstadt mit Europa, Tatjana? Wie siehst du es?
Schau, die überwiegende Mehrheit der Georgier sieht die Zukunft ihres Landes eindeutig in Europa. Davon sprechen alle Umfragen, auch die letzten. Und das höre ich auch hier vor Ort in Tiflis tagtäglich. Also es gab nichts anderes, was mich zweifeln lassen hätte, dass die Georgier sich abgewandt hätten von Europa.
Zwischen Hamburg und Haiti ist ja eine Reisesendung. Also, Tatjana, wem empfiehlst du eine Georgienreise? Was sollte man an Voraussetzungen mitbringen?
Ich denke, dass nach Georgien all jene fahren sollten, die an Kultur und Geschichte interessiert sind. Auch die Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten, die Leute, die gerne wandern und auch die Feinschmecker und die Weinliebhaber natürlich.
Kommt eine ganze Menge zusammen. Georgischer Wein, der ist berühmt, ich weiß. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen in einer früheren Sendung, ich weiß. Tatjana, wir lernen jetzt gleich mit dir das Stalin-Museum kennen. Ist das ein Muss für Touristen?
Es ist ein Muss für all jene, die gerne erfahren möchten, wie Propaganda funktioniert. Denn dieses Museum ist ein perfektes Beispiel dafür.
Wir haben ja bei der Vorbereitung dieser Sendung auch über dieses Stalin-Museum gesprochen. Ich habe ja gemerkt, dass du richtig wütend bist, ne? Stimmt das?
Das war ich allerdings. Denn in diesem Museum könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass in Georgien bis heute der Stalin-Kult herrscht. Aber das stimmt nicht. Bloß wurde die Ausstellung dieses Museums seit vielen Jahrzehnten überhaupt nicht revidiert. Und das lag natürlich am politischen Willen.
Aber ist denn Stalin immer noch, ja wie soll man sagen, aktuell oder ist er nur noch Historie?
Eigentlich gehört er zur Geschichte, aber die konservativen und die nationalistischen Kräfte in Russland und in Georgien nutzen seine Figur dazu aus, Russland an Georgien enger zu binden. Stalin und die sowjetische Vergangenheit sollen sozusagen zu einem Verbindungsglied werden für die Ankettung Georgiens an Russland. Und dabei haben die Georgier, die den russischen Angriffskrieg von 2008 noch frisch in Erinnerung haben, sie haben diese grausamen Tage gar nicht vergessen. Sowie die Tatsache, dass Russland bis heute 20% des georgischen Gebietes besetzt hält.
Ja, um das jetzt alles noch ein bisschen besser zu verstehen, nun mit Tatjana Montig in das schon besprochene Stalin-Museum.
Wer sich für die sowjetische Geschichte interessiert, kommt in Georgien auf seine Kosten. Mehrere Museen widmen sich dieser Epoche und bieten faszinierende Einblicke. Dabei zeigen sie oft unterschiedliche Perspektiven, was die Geschichte noch spannender macht. In Gori, westlich von Tiflis, kam Josef Stalin, der als Vater der Völker verehrt wurde, zur Welt. Heute noch, 33 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, zieht diese Stadt Touristen magisch an. Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Stalin-Museum, ein beeindruckender Palazzo. Dieses meistbesuchte Museum Georgiens ist ein wahres Mekka für alle, die mehr über Stalin und die Sowjetunion erfahren möchten. Es war und bleibt ein kommunistisches Walhalla. Insbesondere die älteren Gori-Bewohner halten Stalin bis heute in Ehren. Der 74-jährige Schuster Vaja erzählt, bei den Festtafeln werde immer auf den sowjetischen Führer getrunken. Und dabei werde gesagt:
Auf den großen Stalin, diesen Toast trinken wir im Stehen. Und wir sagen dabei, Stalin hat einen Agrarstaat übernommen und eine atomare Macht hinterlassen. Und er hat auch den Faschismus bekämpft. Auf den großen Stalin, Gott möge ihn selig haben.
Auf einer prächtigen Treppe betritt man die großzügigen Säle, die Stalins Leben in allen Facetten beleuchten. Eine Zeitreise durch die Geschichte beginnt. Die letzte umfassende Überarbeitung dieser Ausstellung liegt bereits einige Jahrzehnte zurück. Und so fühlt man sich fast wie in einer Zeitkapsel, als wäre Stalin erst gestern von der Bildfläche verschwunden. Persönliche Gegenstände, Fotos, Gemälde und sogar eine originalgetreue Nachbildung von Stalins Arbeitszimmer im Kreml lassen die Vergangenheit lebendig werden. Zahlreiche Geschenke aus aller Welt zeugen von Stalins Macht und Einfluss. Unsere Museumsführerin Olga warnt uns gleich zu Beginn: Hier herrscht keine Debatte über Stalins Taten. Jeder soll seine eigene Meinung behalten. Dafür verspricht sie uns spannende Einblicke in Stalins Leben.
Als Stalin im Priesterseminar studierte, schrieb er auf Georgisch 6 Gedichte, die er unserem Literaturklassiker Ilya Tschavtschavadze zeigte. Dieser veröffentlichte Stalins Gedichte in seiner Zeitung Iberia und prophezeite dem jungen Dichter eine große poetische Zukunft. Doch Stalin entschied sich für die Revolution und machte Schluss mit der Poesie.
In den großzügigen Sälen drängen sich oft Besuchergruppen aus aller Welt. Besonders beliebt ist die Karte, die Stalins zahlreiche Verhaftungen und Verbannungen zeigt.
Für seine revolutionäre Tätigkeit wurde Stalin 7-mal festgenommen. In Batumi, Baku und St. Petersburg. Einige Male wurde er nach Sibirien verbannt. Nur aus seiner letzten Verbannung am Polarkreis konnte er nicht fliehen. Dort wurde er so schwer zusammengeschlagen, dass sein Arm verkrüppelte. Er nannte ihn scherzhaft das Geschenk der Turuchaner Verbannung.
Und was ist mit den vielen Gerüchten über Stalins kriminelle Vergangenheit?
Man schreibt Stalin tatsächlich einen Banküberfall zu, am Erivan-Platz in Tiflis. Doch daran hat Stalin eindeutig nicht teilgenommen. Für solche Aktionen gab es ja andere, reguläre Parteimitglieder. Und Josef Stalin war schon zu Beginn seiner Karriere ein wichtiger Revolutionär, dessen Feder viele politische Artikel entstammten. Stalin wurde lediglich für seine revolutionäre Tätigkeit verhaftet.
In der Halle, die dem Zweiten Weltkrieg gewidmet ist, wird Stalin als der Befreier der Welt gefeiert. Viele Legenden gibt es bis heute über seine Bescheidenheit.
Es gibt eine Anekdote über den Bildhauer Jewgeni Vucetich, der das Denkmal für den sowjetischen Soldaten in Berlins Treptower Park entworfen hat. Als er Stalin die Skizze zeigte, soll Stalin gesagt haben: Seid ihr diesen Bärtigen noch nicht satt?
Unter dem Bärtigen hat Stalin ironisch sich selbst gemeint. Die Ausstellung endet in einer düsteren Trauerhalle mit Stalins Totenmaske und einem großen Gemälde, wo er im Sarg liegt. Hier soll die Trauer und der Schmerz über seinen Tod spürbar werden. Im Hof des Stalin-Museums steht immer noch das Geburtshaus des Diktators, sein gepanzerter Eisenbahnwaggon und eine kleine Stalin-Statue. Das große Stalin-Monument, das einst den Hauptplatz von Gori schmückte, wurde 2010 abgetragen. Einige Gori-Einwohner kämpfen noch heute darum, dieses Denkmal wieder aufzustellen. Darüber hat der Regisseur Nika Bejanischwili eine Dokumentation gedreht. Sie heißt Nordostwind. Wie viele seiner Landsleute wuchs Nika in einem Haushalt auf, der tief gespalten war. Sein Großvater, ein überzeugter Stalinist, zeichnete ein Bild des Diktators als großen Staatsmann, der Hitler besiegt und Russland zu neuer Größe geführt hatte. Doch Nikas Eltern, Antistalinisten, enthüllten die andere Seite der Medaille. Millionen von Opfern, den Terror und die Angst, die Stalin über ihre Heimat gebracht hatte.
Je älter ich wurde, desto verständlicher wurde mir, was für einen enormen Schaden Stalin und das sowjetische System für meine Heimat verursachte. Seine wichtigsten Instrumente, die Indoktrination und die Gehirnvernebelung der Menschen, werden leider bis heute erfolgreich eingesetzt.
Ich treffe den 42-jährigen Filmemacher im Tiflisser Museum für die sowjetische Besatzung. Hier erzählt er mir, wie die Bolschewisten die legitime sozialdemokratische Regierung des unabhängigen Georgiens gestürzt und ins Exil gedrängt haben. Danach wurde das ganze Land in ein Gefängnis verwandelt. Vor einer Tafel mit den Porträts von georgischen Künstlern bleibt Nika Bejanischwili stehen. Sie gehörten zur Elite dieses Landes, Orchesterdirigenten, Dichter, Maler und Filmregisseure.
Für Stalins Regime waren alle kultivierten und gebildeten Menschen eine Gefahr, denn sie schenkten den sowjetischen Propagandalügen keinen Glauben. Deshalb waren die stalinistischen Säuberungen nicht nur in Georgien, sondern in der gesamten Sowjetunion in den Kreisen der kulturellen Eliten besonders brutal.
Die Repressionen haben in die Gesellschaft tief eingegriffen. 80.000 Georgier wurden erschossen, 400.000 deportiert. Die ganze Nation trug die Narben des Terrors. Die Vorstellung, Stalin habe seine Landsleute verschont, ist eine Farce. Um die ganze Wahrheit über diese dunkle Ära zu erfahren, sollten das Museum für die sowjetische Besatzung und das Stalin-Museum in Gori zusammengeführt werden, so der Filmemacher. Die Fans der sowjetischen Vergangenheit sollten die illegale unterirdische Druckerei von Tiflis nicht versäumen. Hier soll der junge Stalin seine revolutionären Flugblätter gedruckt haben. Diese Gedenkstätte im Stadtbezirk Ablabari wurde hier noch zu Stalins Lebzeiten eingerichtet. Sie ist eine Hommage an den jungen Revolutionär. Der Museumsführer Soso, ein verbitterter Sowjetnostalgiker, führt mich in die Tiefe eines alten Hauses, in dem sich ein Brunnen befindet.
An diesem Brunnen setzten sich der junge Stalin und seine Parteigenossen nacheinander in einen Eimer, der in den 17,5 Meter tiefen Brunnen herabgelassen wurde. Anschließend mussten die Revolutionäre über einen unterirdischen Tunnel in die illegale Druckerei kriechen. Hier steht im Keller eine deutsche Druckmaschine, Augsburg, mit der revolutionäre Flugblätter gedruckt wurden. Auf Russisch, Georgisch und Armenisch.
Heute führt in die Druckerei eine eiserne Wendetreppe. Die Luft im Keller ist feucht und muffig. In diesen Wänden wird Stalins legendäres Arbeitswerkzeug präsentiert.
Das ist diese Druckmaschine Augsburg. Sie wurde 1893 von den deutschen Arbeitern hergestellt. Damals war der junge Stalin ein einfacher Revolutionär, er half mit. Man dreht das Rad so und schon kommen die Flugblätter heraus. Ihr Titel lautete Der Kampf.
Diese Geschichten aus Stalins jungen Jahren seien durch keine Archivdokumente zu belegen, sagt Georgi Kandelaki von der NGO Sovlab. Die Sovlab beschäftigt sich mit der Entlarvung der Verbrechen des sowjetischen Regimes. Georgi Kandelaki präsentiert mir ein Buch Georgien gegen Stalin des Schriftstellers Lascha Buhadze, das vor kurzem durch seine Organisation veröffentlicht wurde. Darin gibt es viele spannende, bisher unbekannte Kapitel der sowjetischen Geschichte Georgiens.
Nach der Besetzung von Georgien durch die Rote Armee im Juli 1921 kam Josef Stalin in seine Heimat zurück, wo er sich mit den Vertretern der demokratischen Kräfte und mit einfachen Arbeitern traf. Das wurde für Stalin ein totaler Fauxpas. Die Gesprächsteilnehmer stellten Stalin 80 wütende Fragen, die für ihn demütigend waren und die er nicht beantworten konnte. Ein Diskussionsteilnehmer, Dati Kotwali, der 3 Jahre später erschossen wurde, warf Stalin entsetzt vor: Warum hast du die russischen Soldaten hergebracht? Warum hast du das getan, du Satan? Warum?
Die Geschichte von Stalin und Georgien ist voller Widersprüche und dunkler Geheimnisse. Während die offizielle Geschichtsschreibung den sowjetischen Diktator als Befreier Georgiens feiert, enthüllen neue Forschungen ein ganz anderes Bild. Buhadzes Buch wirft ein grelles Licht auf die Schattenseiten dieser Geschichte. Nach jenem konfrontativen Treffen in Tiflis verschwand Stalin von Georgiens Bildfläche. Nur ein einziges Mal wagte er sich später in seine Heimat mit einem offiziellen Besuch. Und selbst dann hielt er sich fern von Tiflis, dem Schauplatz seiner Demütigung. 1924 ließ er den letzten bewaffneten antibolschewistischen Widerstand mit eiserner Faust niederschlagen.
Tatjana, das waren jetzt ja ganz spezielle Eindrücke aus Georgien. 2 Wochen Urlaub in Georgien, wenn ich den habe, was musste auf dem Plan stehen?
Wenn man gerne wandern geht, empfehle ich die großartigen Berggebiete wie Svanetien, Tuschetien, Hevsuretien, Mtioletien. Die Infrastruktur, du würdest dich wundern, ist dort sehr gut entwickelt. Es gibt Gasthäuser, Cafés, Restaurants und es gibt auch Pfade, die gekennzeichnet sind als solche. Für die Geschichts- und Kulturinteressierten gibt es in Georgien sehr viele Klöster, Burgen und Festungen, die über das ganze Land verstreut sind. Und für die Weinliebhaber gibt es Regionen Kachetien, Racha und Lichumi, die einen wunderbaren Wein haben, den man unbedingt probieren müsste.
Das war jetzt ganz wunderbar. Das waren Eindrücke nochmal aus Georgien. Wer sich eben die ganzen Namen gemerkt hat, der soll sich bitte bei mir melden. Nicht schlecht. Danke dir, Tatjana. Tatjana Montig war das aus Tiflis. Wunderbar, danke.
Danke euch.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marco Pauli, Konrad Winkler und Udo Schmidt.
Von NDR Info.